neu verteilt. Also da ist sicher auch auf europäischer Ebene dann von dem, was in Frankreich passiert ist, ein Druck in Richtung der assoziativen Radios zu erwarten. Das ist sicher interessant und sicher positiv für die FERL. Man muss auch wissen, dass die FERL im Grunde genommen nichts anderes ist als ein in Frankreich registrierter Verein. Wir wollten ein europäisches Statut und da sind sie dran, ein europäisches Statut zu machen. Aber die einzige Organisation, die bis jetzt ein europäisches Statut hat, ist die EG selbst. Und sie basteln jetzt an einer europäischen Aktiengesellschaft, aber das kann für uns ja auch nicht interessant sein. Also nur mal wieder ein Hinblick auf diese, was sich da abspielt auf der europäischen Ebene. Die FERL ist bescheiden, die Idee ist in Frankreich entstanden, vor allem von den Leuten von Radio Saint-Sin, die diese Notwendigkeit zuerst realisiert haben. Und die FERL ist ein französischer Verein eigentlich. Ja. Es gibt einfach keine andere Organisationsmöglichkeit, als ein nationaler Verein zu sein. Dann, was die zweite Frage war, nach Bern und Luzern. Ich weiß nicht gar nicht, wieso dass diese beiden Schweizer Kantone erwähnt werden. In Luzern gibt es ein Lokalradio, Radio Pilatus, was aber wie fast alle anderen, mit Ausnahme von LoRa, mehr oder weniger ein kommerzielles Projekt ist, wo, wie ich weiß, ab und zu sich also es ist nicht ein reiner Musikverteiler, sie machen auch Nachrichten, wie ich weiß, auch lokale Nachrichten. Und in Bern gibt es verschiedene Radios. In Bern gibt es, was in Bern interessant ist, ist, dass die beiden Radiostationen, die es gegeben hat, die zuerst mehr oder weniger unabhängig auch von ihrer Finanzstruktur waren, jetzt alle aufgekauft sind und entweder großen Zeitungsverlagen gehören oder anderen Radios, Lokalradios, was im Grunde genommen verboten wäre. Also dieses Radioförderband, was als Kulturradio entstanden ist, was wir zum Beispiel von Radio LoRa immer als potenziellen Partner angesehen haben, ist schlussendlich, hat sich verkauft, zum Teil an die Migros, was so eine Lebensmittelkette ist, also ein Großverteiler, andererseits an Radio 24, was im Grunde genommen alles total verboten wäre, aber mit den juristischen Tricks, mit Zwischengesellschaften und so weiter, mit gemeinsamen Werbefirmen ist das alles möglich, diese Vernetzung der Programme. Also so weit, dass wenn man die Radiostationen hört, dass man sofort merkt, dass da dasselbe Rezept zur Anwendung gekommen ist bei der Herstellung der Programme. Und man hat dann beim Förderband diesen Aspekt des Kulturradios auf die späteren Abendstunden verbannt, 2 Stunden. Ich meine, das sind halt einfach die Prozesse, die halt stattfinden, wenn man nicht gesetzgeberisch einen eindeutigen Riegel schiebt. Und wenn man den Riegel geschoben hat, ihn dann auch durchsetzt. Also, und dieser Wille war in der Schweiz halt einfach zu vermissen. Ich meine, hier werden erstens Gesetze, zum Beispiel im Beispiel in der Schweiz, es wurden Gesetze gemacht, die nicht dem Willen der maßgeblichen Organisation, also politischen und gesellschaftspolitisch relevanten Gruppierungen entsprochen haben. Eine Mehrheit war gegen die Werbung, trotzdem wurde Werbung eingeführt. Dann hat man ein Gesetz gemacht, was ein ziemlich abgeschwächtes Kommerzgesetz war, und dann hat man es aber nicht durchgesetzt. Ich meine, was kann man da machen? Das ist halt einfach. Das ist also ein Prozedere, was gemacht wird, wenn man nicht zu schnell vorwärts schreiten will, aber trotzdem nicht gewillt ist, gewisse Prinzipien durchzusetzen. Nämlich das Prinzip, das war ganz klar, das ist der Minderheiten, das ist für die Minderheiten, das ist für die kleinen Gruppen, das muss lokal bleiben, das Radio, das darf nicht kommerziell genutzt werden, wenn es kommerziell genutzt wird, dann zur Selbstfinanzierung und so weiter und so weiter. All diese Prinzipien, die an sich fest auf den Tisch lagen, und von einer Mehrheit akzeptiert waren, die wurden einfach dann ausgehöhlt und immer 2-3 Schritte hinter der Realität, und die Realität, die wurde vorwärts getrieben von relativ schlauen Medienfachleuten und einfach im Zuge des internationalen Trends, also durchaus keine schweizerische Erfindung.
Ich habe eine Frage. Ah, ich habe gesagt, dass die eigenen Programme Namen Gerald Gersbauer. Ich bin Vorsitzender der GPA-Jugend und stellvertretender Vorsitzender der ÖGB-Jugend. Und wir haben uns im Zuge der Sozialbewegung, die von Wille auch schon angesprochen worden ist, als GPA-Jugend sehr stark in dieser Bewegung engagiert. Und der Titel des Referats, die Mehrheit als Minderheit, Sozialalltag und Arbeitsalltag in den Medien, am Beispiel der neuen sozialen Bewegung, sagt schon, was eigentlich rund um diese Demonstration abgelaufen ist. Der Wille hat es kurz angesprochen, wir haben im September letzten Jahres ein Plenum in Wien durchgeführt mit einigen hundert Teilnehmern. Dort waren neben fast 300 Organisationen, Sozialprojekten auch relativ große Organisationen vertreten, wie zum Beispiel die katholische Arbeiterjugend, die GPA-Jugend, die sozialistische Jugend, junge Generation und der kommunistische Bereich. Und trotz alledem haben die Medien dieses Ereignis mit wenigen Ausnahmen total ignoriert. Es hat die Gespräche, die der Wille angesprochen hat, gegeben, zum Beispiel mit dem Rundfunk, der wirklich so abschätzig gemeint hat, na, das wird eher Minderheitenfeststellung werden am 24. Oktober, wir sind gar nicht bereit, darüber zu berichten. Es hat sich dann zwar am 24. Oktober insofern geändert, dass da wirklich eine Menge Teams, auch das ORF da waren, sowohl Radio als auch Fernsehen, doch in der Berichterstattung selber, wenn man davon ausgeht, dass das eine der größten innenpolitischen Demonstrationen der Zweiten Republik waren, war das mehr als matt. Also es hat dann in Zeit im Bild 1 einen zweiminütigen Beitrag gegeben und ein bisschen was im Radio ist auch durchgekommen. Trotz alledem wird mit Gewalt versucht, solche Bewegungen in den Medien totzuschweigen. Da komme ich auch schon zur allgemeinen Situation in Österreich und möchte vorausschicken, dass ich glaube, dass diese Politik, die momentan betrieben wird in der Großen Koalition mit Sozialabbau, der daraus resultiert, dass man eben versucht, das Budget zu konsolidieren auf dem Rücken der Sozialschwachen, natürlich auch die Unterstützung der Medien braucht, sonst ging es ja nicht so leicht. Und wenn man sich die österreichische Mediensituation anschaut, und ich möchte als erstes auf das Monopol des ORF eingehen, der ja von seiner Verpflichtung heraus verpflichtet wäre, ausgewogen zu berichten, dann stelle ich die Behauptung auf, dass der ORF nicht ausgewogen berichtet, sondern in Wirklichkeit Sendezeit zwischen den großen Organisationen, zwischen den dominierenden Organisationen aufgeteilt wird und das in einem sehr unausgewogenen Verhältnis. Wenn man jetzt hergeht, dass natürlich die Sozialpartnerschaft in Österreich auch auf dem Mediensektor eine sehr wesentliche Rolle spielt, drückt natürlich die Werbetätigkeit des einen Sozialpartners unter Anführungszeichen, sprich der österreichischen Wirtschaft, natürlich auch auf das Schema, nach dem der ORF berichtet. Und wenn man sich anschaut, wer im ORF wirklich seine Interessen durchsetzen kann, dann würde ich mal behaupten, dass das in erster Linie die Bundeswirtschaftskammer ist mit ihren Nebenorganisationen und dass in zweiter Linie natürlich auch der ÖGB die Möglichkeit hat, im ORF aufzutreten. Das war schon abgeschwächt und abgestuft und dann, wenn das der Fall ist, dann die Spitzen des ÖGB, die im Wesentlichen auch die Sozialpartnerschaft repräsentieren. Das heißt, dass Gruppierungen, die es ja zweifelsohne auch im ÖGB gibt, die kritisch die Sozialpartnerschaft in Frage stellen, die bereit sind zu kämpfen für gewisse Anliegen, nicht im ORF vorkommen und totgeschwiegen werden. Ein Beispiel auch. Wir haben im April dieses Jahres unseren Jugendgewerkschaftstag durchgeführt unter dem Motto Der Funke fliegt, GPA-Jugend für soziale Gerechtigkeit, wo wir uns sehr stark einmal auf den sozialen Bereich mit dem auch beschäftigt haben, eine sehr umfangreiche Programmatik beschlossen haben, wo auf der anderen Seite aber viele andere Beschlüsse gefallen sind, die nicht so unmittelbar in das ÖGB-Schema passen. Beispiel, es wurde der sofortige Rücktritt des Bundespräsidenten gefordert. Also mit ganz wenigen Ausnahmen und zu dem Zeitpunkt war ja Wahlheim doch noch aktuell, sind wir nirgends vorgekommen, obwohl die Presse informiert war, obwohl der Rundfunk informiert war, ganz kurze Zeitungsnotizen, sonst ist über dieses Ereignis nichts durchgekommen. Das Beispiel Wahlheim zeigt auch, wie gemaßregelt innerhalb des ORF wird. Es hat sich rund um den Wahlheim doch eine Berichterstattung herausgebildet, die aus meiner Sicht heraus durchaus positiv war. Es haben sich gewisse Journalisten wirklich auch kritisch profiliert in der Causa Waldheim. Ja, und die Folgen sind erkennbar jetzt durch das Urteil, das den Rabl und den Benedikt betrifft, wo denen einfach Barwart gesagt wird, am Bundespräsidenten darf man keine peinlichen Fragen stellen und wo wahrscheinlich auch dieser ganz wenig kritische Touch innerhalb des ORF mit diesem Urteil auch umgebracht wurde. Und es ist nur zu hoffen, dass in der Berufung jetzt dann ein anderes Ergebnis herauskommt. Punkt 2, die Printmedien, da steht Österreich, glaube ich, so innerhalb der westlichen Demokratien wirklich alleine da mit einer Konzentration einer Zeitung, und zwar der Kronenzeitung, die ja heranreicht an Printmedien in Ländern wie in der DDR. Also ich glaube, dass das neue Deutschland weniger Leser hat in der Relation als die Kronenzeitung. Und wenn man sich dann noch ansieht, wer dieses Land medienmäßig im Printmediensektor dominiert, da sind das im Wesentlichen Krone und Kurier. Die Krone gibt selber an, täglich 3 Millionen Leser zu haben. Der Kurier liegt da zwar einiges drunter, aber auch noch eine sehr hohe Konzentration. Und wenn man dann zurückverfolgt, was in den letzten Monaten passiert ist mit dem sogenannten Watt-Stil, dann ist das für mich der blanke Wahnsinn. Und schon langsam ist ja erkennbar, wenn man sich mit Leuten aus dem Kurier und aus der Krone unterhält, dass es hier nicht nur um eine wirtschaftliche Zusammenführung geht, im Vordergrund natürlich, dass letztendlich aber natürlich ein massiv politischer Einfluss von der Watz genommen wird auf die Berichterstattung der beiden Tageszeitungen. Und man kann auch erkennen, dass letztendlich der Trend dazu geht, dass man sagt, die Krone baut man aus als Massenmedium, mit dem man Politik machen kann. Nebenbei hält man sich zwar noch den Kurier, da aber mehr oder minder zur Bedeutungslosigkeit meiner Meinung nach absinken wird. Und wenn man dann weiterschaut in der österreichischen Mediensituation, dann sind der größte Teil der österreichischen Tageszeitungen direkt im Besitz, jetzt teilweise ausländischer Kapitalgruppen, aber noch immer im Besitz der inländischen Interessensvertretungen der Unternehmer, beziehungsweise heute halt in sehr repräsentativen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Tichand oder den Falk, die natürlich dort beinharte Unternehmerideologie in diesen Bereichen versuchen zu publizieren und Meinungen zu gestalten. Und natürlich, und da ziehe ich den Kreis zu meinen anfänglichen Ausführungen, spielen diese Zeitungen eine sehr wesentliche Rolle auch bei der Politik der Großen Koalition, da sie diese ja mittragen. Politiker der SPÖ, die sie so in den großkoalitionären Reigen eingereiht haben, beziehungsweise manchmal noch rechts davon stehen, wie zum Beispiel Zilk oder Meyer in Wien, haben eine hervorragende Presse, werden gepusht, wir erinnern an die letzte Woche, wie da die Krone verfolgt hat. Also Zilk ist ja dort Dauergast. Und das ist halt kein Zufall und das ist sicher beabsichtigt, dass man diese Kräfte innerhalb der SPÖ und teilweise auch innerhalb des ÖGB forciert. Es geht aber noch weiter. Es wird meiner Meinung nach nicht nur versucht, diese Politik zu mauern und dafür Stimmung zu machen, sondern bewusst wird versucht, in einzelnen Medien teilweise schon faschistoide Artikel zu bringen. Ich erinnere an den Herrn S. im Kleinformat, der wirklich tagtäglich nach meiner Einschätzung noch rechtsextreme, wenn nicht auch faschistoide Gedanken verbreitet und damit natürlich auch wesentlich zur Situation in dem Land beiträgt, wesentlich dazu beiträgt, dass einfach Bewegungen wie die österreichische Sozialbewegung von Durchschnittsbürgern als nicht repräsentativ angesehen werden, indem Artikelserien erscheinen, die wahrscheinlich sicher teilweise im Stil narzisstischer Propaganda gestaltet werden, wie die Sozialschmarotzer-Serie, wo einzelne Missbräuche im sozialen System, die es zweifelsohne gibt, einfach herausgestrichen werden, als generalisiert werden und damit der Eindruck entsteht, in Österreich gibt es eine Masse von Arbeitslosen, die wollen nicht arbeiten, die sind nicht bereit, die leben vom sozialen Netz und jedes Engagement für diese Gruppen ist einfach nicht notwendig oder nicht sinnvoll, weil es sich da ja eh um Leute handelt, die nichts arbeiten wollen, die Sozialleistungen beziehen. Und ich glaube, das ist sehr problematisch und da sollten wir da versuchen, mehr in der Öffentlichkeit aufzuklären. Das alles aber wahrscheinlich als Vorfeld und als Eisbergspitze eine Entwicklung, die letztendlich ermöglicht, mit relativ wenigen Widerständen Sozialabbau in diesem Land zu betreiben. Als dritten Punkt, das immer wieder hochgehaltene ORF-Monopol, und wir haben heute schon mal darüber diskutiert, existiert meiner Meinung nach in Österreich nicht mehr, zumindest in großen Teilen des Landes. Wien ist zu einem großen Teil schon verkabelt, das heißt, in Wien gibt es bei denen, die Kabel-TV-Anschlüsse haben, das Monopol in dem Sinn nicht mehr. Es gibt die Abmachung mit den Zeitungsherausgebern über Radio Print, also eine schleichende Unterwanderung des österreichischen Monopols. Es gibt eine Fülle von Sendern an den Grenzen, besonders aus dem italienischen Raum, die bewusst für Österreich Sendungen gestalten. Beispiel Radio Uno streut bis in den steirischen Raum, also kann man teilweise bis zum Semmering empfangen und durchbricht natürlich das Monopol und es gibt keine Einflussmöglichkeit darauf. Und auch Teleuno, das einzige bis jetzt Fernsehstation, die nach Österreich hineinstrahlt, profiliert sich zunehmend, wird einfach in Kärnten gesehen und damit dort auch das Monopol durchbrochen. Und letztendlich, das soll man auch nicht unterschätzen, haben die Piratenradios ja auch das Monopol durchbrochen, zwar nicht mit der breiten Wirkung, allerdings haben sie halt viele Zeitungen darauf gestürzt und darüber berichtet. Sicher nicht mit dem Zweck, jetzt wirklich objektiv über Piratenradios zu berichten, sondern mit dem Zweck, aus Eigeninitiative heraus und aus Eigennutz einfach das Monopol zu durchbrechen und den Eindruck entstehen zu lassen, es ist nicht mehr sinnvoll. Zum Monopol selber stehe ich auf den Standpunkt, dass mir persönlich das Monopol, solange, wenn es existieren würde und sofern es die Möglichkeit bestünde, wirklich dort auch Randgruppen, die im Wesentlichen ja keine sind, auftreten zu lassen, Berichterstattung durchzuführen, dass sicher das Monopol die beste Form des Medienmarktes wäre. Nur wie man vorher schon herausgehört hat, gibt es ja de facto nicht mehr. Und aus diesem Zweck heraus haben wir auch, und ich werde nachher noch näher darauf eingehen, Überlegungen angestellt, wie man das Monopol öffnen kann, ohne dass die Kapitalgruppen in erster Linie die Profitierenden davon sind. Wenn man jetzt nochmal zum Referatstitel zurückkommt und sagt Arbeitsalltag und Sozialalltag, dann betrifft das ja einen Großteil der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben in Österreich knapp 3 Millionen unselbstständig Erwerbstätige. Und wenn man das in Relation steht zu der Berichterstattung des ORF bzw. der Printmedien, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass es in Österreich im Prinzip überhaupt keine Lohnabhängigen mehr gibt, beziehungsweise Arbeitsalltag oder Sozialalltag in Österreich nur für sehr geringe Gruppen interessant ist. Jetzt glaube ich auch, dahinter steckt eine Strategie, und ich habe das ganz am Anfang gesagt, die Medienlandschaft wird in weiten Teilen dominiert von den Interessensvertretungen der Arbeitgeber. Es gibt einfach kein Interesse, über neue Technologien zu berichten. Es gibt kein Interesse, über Arbeitslosigkeit zu berichten. Es gibt kein Interesse, über Arbeitsumwelt zu berichten. Und es gibt in diesen Medien auch sehr wenig Interesse, über 35-Stunden-Wochen zu berichten. Und wenn, dann negativ und den Eindruck entstehen lassend, dass das eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme ist, die letztendlich einen sozialpolitischen Aspekt hat, vielleicht aber auf keinen Fall einen wirtschaftspolitischen. Daher hat sich für uns die Frage gestellt, wie wir in dieser ganzen Mediensituation, die ja gerade der Gewerkschaftsorganisation sehr hemmt in der Arbeit, einige Verbesserungen anbringen können. Und da haben wir bei unserem Jugendgewerkschaftstag einen Antrag beschlossen, der sich im Wesentlichen so dreht um das Thema Medien, Werbung, Konsumverhalten, wo wir auf der einen Seite auf den ORF eingegangen sind. Unserer Meinung nach ist die Einflussnahme auf die Programmgestaltung des ORF für Arbeitnehmervertretungen zu wenig gegeben. Wir fordern, dass verstärkt auch die Anliegen von Arbeitnehmern, von Arbeitslosen im ORF vorkommt. Und wenn natürlich auch dort eine bewusstseinsbildende Wirkung hat, indem man versucht, objektiv über die Situation aufzuklären. Wir haben natürlich als Jugendorganisation auch die Forderung aufgestellt, kritische Jugendsendungen im ORF, die Situation jetzt mit dem Umbringen vom Ohne Maulkorb und Einführen dieser Generaljugendsendung X-Large ist für uns sehr unbefriedigend. Es hat zwar schon mehrere Versuche gegeben, da mit dem ORF Kontakt aufzunehmen, trotz alledem reduziert sich das im Wesentlichen auf eine Videogip-Sendung, wie es halt nach Meinung des ORF bei Jugendlichen angenommen wird. Wir sind der Meinung, dass man die Werbeeinschaltungen im ORF auf keinen Fall vermehren sollte, im Gegenteil reduzieren sollte. Auch da wieder der Zusammenhang, dass natürlich mit vermehrten Werbeeinschaltungen auch die Einflussnahme auf den ORF steigt. Ein klassisches Beispiel ist Radio Wien, wo ja versucht wird, wirklich auf lokaler Ebene in manchen Fragen recht gutes Radio zu machen. Das Problem ist, dass dort kritische Sendungen, die die Anliegen der Arbeitnehmer betreffen, sofort mit dem Argument umgebracht werden, dass sie eben die Interessen der Arbeitgeber stören. Es sind mir Fälle bekannt, wo noch es hat eine Zeit lang das Magazin vom Brotverdienen gegeben, das ist dann umgebracht worden. Jetzt gibt es Radio Arbeitsmarkt. Sobald dort kritische Beiträge kommen, gibt es sofort die Intervention der Wiener Handelskammer, wo man sagt, so geht es nicht. Wenn so berichtet wird, dann wird man eben die Werbeeinschaltungen reduzieren in diesem Radio. Und wenn die Anliegen der Arbeitnehmer zu stark durchkommen, dann wird man Radio Wien letztendlich komplett sterben lassen. Wir haben uns auch mit der Situation rund um den Wattstil beschäftigt und sind der Meinung, dass es dringend notwendig ist, regulative Gesetzesmaßnahmen zu schaffen, die verhindern, dass weiteres ausländisches Kapital auf den österreichischen Medienmarkt kommt. Und wir haben dann auch noch reinformuliert, dass nach Möglichkeit auch Versuch gestartet werden soll, die bestehenden Verträge anzufechten, gesetzlich zu unterbinden und diese Verbindung zwischen Krone und Kurier über die WAZ durch nachträgliche gesetzliche Maßnahmen zu verbieten und wieder eine Entflechtung durchzuführen. Und ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, das sollte man auch nicht vergessen in der ganzen Diskussion, ist ja nicht nur Radio, Fernsehen, Printmedien, sondern man muss sich zweifelsohne auch mit den neuen elektronischen Medien befassen, man muss sich generell mit dem, was an neuen Technologien im Kommunikationsbereich entsteht, sehr intensiv befassen. Und da muss man unserer Meinung nach verhindern, dass in Österreich in sehr großen Teilen eine Privatisierung der Universitäten passiert, der Ausverkauf der Universitäten, dass auch im neuen Technologienbereich versucht wird, das an private Konzerne zu verschachern, Forschung weiterzugeben und dass Forschung in diesem Kommunikationsbereich im Wesentlichen dazu dient, den Konzernen neue Gewinnmöglichkeiten zu eröffnen. Und ich sehe also diese Verbindung und die internationale Vernetzung der Kommunikationswissenschaften als sehr ernsthafte Gefahr und glaube, dass man da Möglichkeiten der Entflechtung schaffen muss und auch verhindern muss, dass multinationale Konzerne über Grenzen hinweg natürlich da Verflechtungen durchführen und letztendlich auch da Länder dominieren. Wir haben uns auch entschlossen, Radio Print zu verurteilen, und sind auch dafür, dass dieser Vertrag zurückgenommen wird, weil das wirklich, und ich glaube, es ist ja bei der Tagung auch schon rausgekommen, ein Brechen des Monopols ist, ein einseitiges, wo man einerseits den Zeitungsherausgebern die Möglichkeit bietet, Radio zu machen und auf der anderen Seite arbeitslose Arbeitnehmer auf der Strecke bleiben. Und wir haben, und das ist sicher einmalig innerhalb des ÖGB, auch den Beschluss gefasst, dass wir der Meinung sind, dass Radios im lokalen Raum betrieben werden dürfen, sofern sie werbefrei sind. Da möchte ich aber gleich dazu sagen, dass wir als Gewerkschaftsorganisation natürlich auch dazu gesagt haben, dass es auch Wesentliches ist, welche Arbeitsbedingungen gibt es bei diesen lokalen Radios. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort teilweise ja, jugendliche Arbeitnehmer arbeiten zu Bedingungen, die nicht akzeptabel sind. Mit einer 60-70-Stunden-Woche, mit keinen geregelten Arbeitszeitverträgen. Jetzt weiß ich schon, solche Radios werden primär nur in der Anfangsphase von Idealisten betrieben werden. Die werden sicher mit einem sehr großen Arbeitsaufwand verbunden sein. Trotz alledem muss man überlegen, wenn sie irgendwann einmal diese Radios etablieren, dass man da auch Möglichkeiten schafft, wie man die Leute arbeitsrechtlich absichert, wie man sie nach den bestehenden Journalistenkollektivverträgen zahlt und da wirklich auch verhindert, dass eine Unterwanderung des Arbeitsrechts passiert. Und das Zweite, und das ist ja heute schon angesprochen worden, unsere Befürchtung war auch, dass es halt dann ein Radio Katholische Kirche Österreich geben wird, eine Radio Bundeswirtschaftskammer und vielleicht ein Radio ÖGB, das ich ja nur als positiv einschätzen würde, aber dass sonst wahrscheinlich wenig passieren würde aufgrund der Finanzkraft der drei zitierten Organisationen. Und da muss man sicher sehr vorbei abschauen am Schweizer Modell, beziehungsweise auch eigene Wege gehen, dass meiner Meinung nach lokale Radios in die Richtung drin werden müssen, dass sie nicht betrieben werden dürfen von Organisationen wie zum Beispiel von der Katholischen Kirche oder von der Bundeswirtschaftskammer. Nur wird das halt auch sehr schwer kontrollierbar sein, weil halt dann irgendwelche Mittelsmänner Radios betreiben für diese Organisationen. Beziehungsweise wäre für uns ein gangbarer Weg zu sagen, man nützt Kapazitäten des ORF. Der ORF kann ja lokal senden, es wird gewissen Gruppen, Initiativen, Sendezeit auf den bestehenden Sendeanlagen des ORF zur Verfügung gestellt. Es gibt staatliche Subventionen für freie Radios und man unterbindet damit, dass wirklich nur diejenigen Organisationen Radios machen können, die es sich leisten können. Und dann befürchte ich wirklich, dass in jeder Landeshauptstadt es das Radio Bundeswirtschaftskammer geben wird, das Radio Katholische Kirche und dass unsere Interessen letztendlich auf der Strecke bleiben. Und da sollte man wirklich auch noch ernsthaft miteinander Überlegungen anstellen, wie solche Vorstellungen durchsetzbar sind. Zum Schluss nochmal den Bogen zurückführend zu der Demonstration vom 24. Oktober. Meiner Einschätzung nach, in der momentanen Mediensituation in Österreich kann jede Dezentralisierung oder jede Lokalisierung nur positive Aspekte bringen. Weil weniger Berichterstattung als jetzt ist eh kaum möglich. Ich glaube aber auch, dass man diesen Dialog durchaus auch mit bestehenden Medien führen sollte. Der Willi hat mir erzählt, dass zum Beispiel vorige Woche, ich habe es selber nicht gelesen, im Kurierartikel war von der Ruth Paule, wo sie bitter beklagt hat, dass es keine Opposition in Österreich gibt und dass doch ähnlich sehr Opposition herausbilden sollte. Ja, da muss man aber müssen als Journalisten in den Dialog mit uns treten und berichten, dass es Opposition gibt, weil 40.000 Menschen am Ballersplatz sind zweifelsohne eine Opposition in diesem Lande. Und ich glaube auch, dass man die österreichischen Journalisten nicht in einen Topf werfen sollte und sagen sollte, die agieren alle nach dem Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ich glaube halt, dass man einiges an Kommunikation auch von uns aus beginnen muss, dass man versuchen muss, einfach auch mit Journalisten zusammenzutreten, vielleicht auch gemeinsam mit der KMFB Veranstaltungen zu machen und zu zeigen, dass es eine Opposition gibt, dass es genügend Menschen im Land gibt, die mit der Mediensituation unzufrieden sind und dass wir bereit sind zu kämpfen. Das setzt aber auch voraus, dass überhaupt unsere Inhalte einmal in den Medien durchkommen und dass nicht also diese informelle Nachrichtensperre über die österreichische Sozialbewegung gibt. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich auch, und jetzt den Bogen spannend zu einer kommenden Herbstaktion, dass eine Veranstaltung, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird, sei es jetzt eine Demonstration oder eine Veranstaltung der österreichischen Sozialbewegung, auch wieder sehr großen Erfolg bringen wird. Die Maßnahmen, die in der letzten Zeit gesetzt worden sind von der Regierung, Steuerreform, Notstandshilfenreform, sind schlichtweg Skandale, sozialpolitische, das müssen wir aufzeigen und da müssen wir mitmachen. Das ist auch gleich die Aufforderung, bei den Tagen gegen Sozialabbau mitzuarbeiten am 17. und 18. Juni in Wien am Friedrich-Engels-Platz. Da werden so die wichtigsten Impulse auch für eine Herbstaktion ausgegeben werden. Und vielleicht auch noch ein kleines Erfolgserlebnis am Schluss. Der Minimalkonsens, der ja am 24. Oktober ausgehandelt wurde, war eine parlamentarische Enquete zur sozialen Lage in Österreich. Eine These ist von den Medien im Wesentlichen totgeschwiegen worden, dass es die Zusage von der Bundesregierung gegeben hat, das durchzuführen. Diese parlamentarische Enquete ist dann von der Regierung vergessen worden. Frau Nitzke hat einige Wochen später dann behauptet, nie diese Zusage gemacht zu haben. Seitdem korrespondiert die Sozialbewegung recht heftig mit dem Bundeskanzleramt und im letzten Brief schon ziemlich scharf, also wo schon zwar nicht wortwörtlich drin gestanden ist, aber angedeutet wurde, dass offensichtlich das Bundeskanzleramt auch schon an Gedächtnisschwund leidet, dass das nicht nur das Problem des Staatsoberhauptes ist. Da ist jetzt ein Brief zurückgekommen, der sagt, dass natürlich der Bundeskanzler keinen Gedächtnisschwund hat und dass er sich an alle Zusagen erinnert. Und natürlich auch nicht wortbrüchig wird. Und es gibt jetzt am 17. Juni Aussprache zwischen Franitzky, Mock und Dallinger und drei Vertretern der Sozialbewegung, wo versucht wird, diese parlamentarische Enquete endlich zu klären. Das zeigt aber auch für mich, dass offensichtlich die Bundesregierung oder zumindest das Büro Franitzky die Sozialbewegung ernster nimmt als die österreichischen Medien, weil seit dem 24. ist mit Ausnahme der Volksstimme und der AZ nirgends mehr jemals die Bewegung erwähnt worden, trotz Aktivitäten erinnern an dem 1. Mai im Volksgarten. Und ich glaube, dass wir das nützen sollten, das Gespräch mit Franitzky, Mock und Dallinger, beziehungsweise am Wochenende drauf dann die Tage gegen Sozialabbau wieder einmal diese Bewegung in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich bin auch dafür, und vielleicht gelingt es uns auch da, Zusammenarbeit zwischen der Projektgruppe und der Sozialbewegung herzustellen, zu dieser Tagung Journalisten einzuladen. Ich bin ja dafür, dass man die Kollegin Ruth Pauli persönlich einlädt und ihr zeigt, dass es eine Opposition in dem Land gibt. Und vielleicht kann man einiges zum Positiven verändern. Ganz zum Schluss aber nochmal wirklich auch die Unterstreichung der Forderung, dass wir dafür sind, dass lokale Radios geschaffen werden. Das war ja auch der Grund, warum ich da heute eingeladen worden bin, weil eben dieser Beschluss gefasst worden ist. Nur wirklich auch versuchen wir vorher sehr intensiv darüber zu diskutieren, wie verhindern wir, dass Kommerzradios kommen und wie verhindern wir, dass die großen Interessensgruppierungen alles dominieren, wie jetzt schon, dass also die letztendlich Vollendung der Sozialpartnerschaft nicht nur im staatlichen Monopol und in den Printmedien passiert, sondern dass die Sozialpartnerschaft dann auch noch auf lokaler Ebene durch Radios vertreten wird. Da müssen wir sie wehren dagegen und das ist auch ein großes Anliegen meiner Organisation. Ich habe der technischen meiner Meinung nach, und unterstreiche das noch, was ich vorher schon gesagt habe, wirklich jetzt einmal sie zusammensetzen muss mit Juristen, einmal ein Medienkonzept ausarbeiten muss, das wirklich verhindert, dass die Belangsendungen entstehen für die großen Institutionen, wobei halt das große Problem ist, dass man juristisch wahrscheinlich nicht ausschließen wird können, dass einzelne Personen dann Sender machen und im Wesentlichen die verlängerten Arme der Organisationen sind. Ich glaube aber auch, dass alleine eine Finanzierung über staatliche Subventionen und auch eine Freigabe, eine beschränkte Freigabe der technischen Infrastruktur des ORF dafür sorgen würde, dass zumindest gleichberechtigt Minderheiten und kleine Gruppen teilhaben können am Medienmarkt. Naja, das größte Problem ist, wenn wir das frei finanziert haben, eben diese großen Organisationen, das Geld, das sofort Sendeanlagen aufstellen und zu senden beginnen. Bestes Beispiel ist ja zum Beispiel der Herr Dichern, der jetzt schon in Wien ein fertiges Fernsehstudio hat, ein Radiostudio und auf Knopfdruck beginnen kann, wenn das freigegeben wird. Das heißt, man müsste von vornherein verhindern, dass da ähnliche Zustände wie in Italien oder Portugal oder wo immer entstehen, dass sie die Radios selber die Infrastruktur zahlen müssen, selber die Sendeanlagen, weil damit entsteht das. Wenn aber das staatlich so geregelt wird, dass bestehende Infrastrukturen genützt werden, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, könnte man zumindest einen gleichberechtigten Status vorstellen. Und ich denke mir, ja, wenn ich ein gutes Programm mache, und das wirst du sicher bestätigen, werden sich die Leute wahrscheinlich lieber das Mehrheiten-Minderheiten-Programm anhören, ne? Weil das war ja auch der Titel des Referates, nicht die Mehrheit als Minderheit, weil sie hören sich die Belangsendung der Bundeswirtschaftskammer an. Nicht? Ich denke mal, auch nicht die EG-Frage zeigt, die Leute sind richtig gesättigt von dem Thema EG Pro. Wenn irgendwo Veranstaltung stattfindet, wo Kontraargumente zur EG gebracht werden, wie es war zum Beispiel bei der entwicklungspolitischen Woche, dann war der Hörsaal zum Beispiel komplett überfüllt und die Leute legen wirklich darauf Wert, dass sie mal andere Informationen hören. Und auf der Ebene kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das funktioniert.